Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ein pickepackevolles Handballwochenende liegt hinter uns und das war so voll, dass sogar die Rhein-Neckar-Löwen quasi parallel antreten mussten. Wir haben über diese Terminkollision zwischen der Champions League und der Bundesliga ja im Vorfeld berichtet und an diesem Wochenende stieg dann in der Bundesliga das Topspiel. Der THW Kiel empfing die Rhein-Neckar-Löwen, gewann dort souverän und für die Löwen bedeutete das nicht nur eine Niederlage in der Bundesliga, sondern im quasi Parallelspiel in der Champions League gegen Kelce eben auch nochmal eine Niederlage und die fiel richtig heftig aus. Das sind unsere Hauptthemen jetzt gleich in der Handball-Zusammenfassung hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Ich begrüße unseren Handball-Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, zwei Niederlagen für die Rhein-Neckar-Löwen. Was bedeutet das jetzt für die? Vor allen Dingen jetzt, lass erstmal auf die Bundesliga eingehen. 27-22 gegen Kiel verlieren?
Ja, das war wirklich schon überraschend. Also ich meine, die Kieler sind eine gute Mannschaft, ja, und sind natürlich auch entsprechend nach dem Sieg gegen Plotsch oder beziehungsweise gegen Big Sedget, so ist es richtig, jetzt komme ich schon durcheinander, haben sie richtig gut gespielt, haben ja dort mit 7 Toren zu Hause gewonnen, gab nur noch am Samstag, waren sie wirklich sehr gut da, haben eine starke erste Halbzeit gezeigt, eine überragende 6-0-Deckung mit einem sehr gut aufgelegten Torhüter hinten drin und die Rhein-Neckar-Löwen wirkten in der ersten Halbzeit nicht so ganz anwesend, nur 9 Tore, war glaube ich die schlechteste erste Halbzeit der Rhein-Neckar-Löwen seit ja mindestens 1,5 Jahren, also was ich mich daran erinnern kann, das war viel, viel besser und da ging wirklich gar nichts zusammen, lag schnell zurück mit 7 Toren, sogar teilweise mit 11-4 und das war wirklich gerade offensiv eine ganz, ganz schwache Leistung, da wirkte man nicht konzentriert, konnte keinen nötigen Druck erzeugen auf die Abwehr, die das zwar gut gemacht hat, ja, aber es war halt nicht die Löwenoffensive, die man gewohnt ist aus den letzten Wochen und so haben sie sich dann in der zweiten Halbzeit versucht ranzukämpfen, das war dann auch wieder besser. Da hatten die auch die Chance, durchaus auf 3 Tore ranzukommen, aber am Ende waren die Kieler einfach abgezockt, da waren besser, hatten das Publikum da, das wirklich unglaubliche Stimmung gemacht hat, das hat man ja gesehen, wer es geguckt hat, das war wirklich unglaublich, was sie dort aufgestellt haben, gerade in der ersten Halbzeit haben sie sich, glaube ich, in den letzten 5 Minuten nur gestanden und ihre Jungs angefeuert, weil sie wirklich so, so gut gespielt haben und das ist schon außergewöhnlich, das ist für Kiel ein wichtiger Sieg für den Löwen, ja, eine blöde Niederlage, natürlich, klar, mit dem Wochenende ist da für sie zum Vergessen, aber man hat jetzt erst ein einziges Spiel verloren, also man hat immer noch genug Punkte Vorsprung, um den Titel sich zu holen und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Löwen, dass man einfach diesen Vorsprung im Moment noch da hat und dass man es selbst noch entscheiden kann, dass man die Meisterschaft nach Mannheim holt und das sollte man jetzt abhaken, das Spiel das Wochenende insgesamt, weil es ja auch in der Champions League überhaupt nicht funktioniert hat.
Ganz genau, in der Champions League nämlich in Kielce mit 17-41 verloren, gut, das war natürlich auch der Besetzung der Mannschaft geschuldet, aber es ist trotzdem eine ziemlich herbe Kiste, im Rückspiel sowieso nicht mehr aufzuholen. Wie bewertest du den Auftritt?
Also ich muss sagen, die jungen Löwen haben es wirklich gut gemacht. In der ersten Halbzeit sind sie wirklich gut reingekommen, haben da wirklich Kielce vor einige Probleme gestellt und haben dann so ein bisschen den Faden verloren. Was aber auch verständlich ist, weil Kielce wirklich unheimlich schnell gespielt hat, unheimlich auch zu einfachen Toren teilweise gekommen ist. Da hat die Abwehr dann nicht gut gegengehalten und ich glaube, sie haben es nicht in einem einziges Mal geschafft, in 16 Minuten einen Tempo-Gegenangriff von Kielce zu unterbinden. Das heißt, da kamen sie zu einfachen Toren, hatten aber gute Torhüter drin. Lukas Bauer hat 5 Paraden halten können, auch sein Kollege Pascal Pott auch 4 Paraden, also sie haben dort einige Bälle halten können, damit es noch ein bisschen im Rahmen geblieben ist, das muss man ihnen auch hoch anrechnen, gerade Lukas Bauer hat einen 7 Meter gehalten gegen Karol Bilecki, das kann er sich einrahmen, weil das ist etwas Außergewöhnliches, passiert nicht so häufig und dann haben sie in der zweiten Halbzeit, da hatten sie wirklich so eine Phase zwischen der 35. und 45. Minute, wo sie hätten rankommen können, wo sie hätten noch mehr machen können, das hat auch Michael Abt nachher bisschen moniert, das wäre nämlich möglich gewesen, da finde ich auch, dass man unter 40 Gegentore kassiert hätte und 20 Tore hätte werfen können und sie haben es da nicht geschafft, aber sie haben es immerhin das geschafft, dass Talant Duschenbaev in der zweiten und dritten Auszeit genommen hat und seine Jungs so zusammengeschissen hat. Also das war auch überraschend. Die Löwen haben, wie gesagt, alles getan, aber da war einfach nichts zu holen. Es war dann zu schwierig, auch einfach die Halle hat sich schon ausgebuht und sie haben gesagt, sie nehmen diese Erfahrung gerne mit, aber es war schon im Vorhinein klar, dass dort nichts gehen wird und so hat man sich nach den Kräften gewehrt, hat aber auch einige Schwächephasen, das können die dann mitnehmen, sie waren ja auch verletzungsgeschwächt und am Ende ist es okay für sie, aber natürlich für Rhein-Neckar-Löwen ja Tag zu vergessen.
Also Kiel hatte in der Champions League gegen Szeged vorgelegt, hatte gewonnen, die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt gegen Kielce deutlich verloren und die Flensburger, die haben gewonnen, die haben ihr Achtelfinal-Hinspiel in Kristianstad mit 26-22 gewonnen.
Genau, aber haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Gerade in den ersten 45 Minuten haben sie gerade offensiv wirklich Probleme gehabt, sind natürlich aber auch immer wieder gescheitert an einem sehr, sehr guten Richard Kappelin. Insgesamt 12 Paradequote von 32%, war ein wichtiger Faktor, gerade in diesen 45 Minuten, hat immer dafür gesorgt, dass seine Jungs dranbleiben konnten, dass sie dann auch vorne wirklich auch dann die Chancen genutzt haben, weil Matthias Andersson zum Beispiel hatte nur 4 Paradequote von 16%, aber hatte dann in der Schlussphase, ist er dann ins Spiel reingekommen und hatte dort einige wichtige Paraden, sodass sich dann Flensburg absetzen konnte zum Ende hin. Sie hatten den Hapus Wann ihren besten Werfer mit 8 Toren. Ja, und dann, wie gesagt, die letzten 15 Minuten haben sie sich dann entsprechend absetzen können, konnten dann noch 4 Tore davonziehen und sich den wichtigen Sieg holen. Das war dann auch zum Ende hin besser. Da haben sie gerade offensiv ihre Konzepte spielen können und auch die Lücken finden können. Auch in der Abwehr ein bisschen sicherer gestanden und zum können sie einen wichtigen Sieg einfangen. Für Christian ist das schade, weil sie wirklich sehr, sehr gut mithalten konnten. Aber das würde dann auch das Spiel eigentlich entschieden sein. Ich denke nicht, dass Christian Stadt in Flensburg gewinnen wird.
Obwohl, es gibt Überraschungen in der Champions League und auch am gestrigen Tag gab es eine. Veszprém unterliegt nämlich bei Skjern mit 25-32.
Ja, das war wirklich die große Überraschung, was dort passiert ist. Da hätte man nicht vorher mitgerechnet, dass Skjern dieses Spiel gewinnen wird und auch noch so klar. Emil Nielsen war ein großer Faktor dafür, hat er 14 Paradequote von 38% und in der ersten Halbzeit führten sie dann schon mit 7 Toren. Da konnten zwar Veszprém nochmal aufholen, damit es nur mit 4 Toren in die Halbzeit ging, aber doch in der zweiten Halbzeit kamen sie nie wirklich ran, hatten sogar teilweise 9 Tore Rückstand und haben dann am Ende das Spiel klar verloren. Jetzt müssen sie sich natürlich im Rückspiel anstrengen, 7 Tore aufzuholen. Das ist schon eine ordentliche Anzahl und mal gucken, ob es dort die wirklich große Überraschung macht, ob es die dänische Mannschaft aus Skjern schaffen kann, ja, den letzten Halbfinalisten Veszprém rauszukicken. Und ich denke, das würde in Ungarn für große Verwunderung sorgen. Da würde auch schon Lubomir Vajnos enorm unter Druck stehen.
Und damit gucken wir zurück in die Bundesliga. Erlangen unterliegt frisch auf Göppingen mit 28-29. Das ist ein Spiel vom Samstag. Aber der Sonntag, der hatte es auch in sich. Hannover-Burgdorf gewinnt mit 29-19 gegen Hüttenberg. Das bedeutet natürlich in der Tabelle auch, dass die Burgdorfer weiter auf Platz 4 sind, den Abstand halten. Und die Hüttenberger, gut, die haben weiterhin höchste Abstiegsprobleme. Aber die Burgdorfer, die hatten Mühe gegen Hüttenberg, zumindest zu Beginn des Spiels.
Ja, die hatten richtig Mühe zu Beginn des Spiels, hatten dort wirklich einige Probleme, konnten ja lang mit 7-4 zurück, also einige Tore Abstand waren dort zwischen den beiden Mannschaften, aber konnten sich dann zum Ende der zweiten Halbzeit ein bisschen rankämpfen, weil dann dort Hüttenberg einige Probleme hatten, auch gerade offensiv dann auch entsprechend Tore zu werfen, und dann hatten sie von der 22 bis zur 27 Minute, da waren dann wirklich die Burgdorfer, da haben entsprechend in Führung gehen können zum ersten Mal mit 10-9 und haben sich dann auch zur Halbzeit hin absetzen können, und dann in der zweiten Halbzeit kam Hüttenberg zwar nochmal ran, kam wieder gut aus der Halbzeit raus, aber hatten dann in der Phase dann 10 Minuten oder 15 Minuten Tore, keine Tor geworfen. Das war dann die entsprechende Entscheidung dort und haben dann, als dann 24-15 stand, das Spiel dann außer Hand geben müssen. Sie haben aber auch wirklich einen starken Torhüter gegenüber gehabt, und zwar mit Malte Semic 19 Paraden gehabt, eine Quote von 50%, und das war wirklich ein ganz, ganz entscheidender Faktor für die Hannover Burgdorf, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten. Sie haben dann auch in der zweiten Halbzeit auch besser agiert im Angriff und in der Abwehr standen sie sicherer, beziehungsweise haben im Angriff bessere Lösungen gefunden gegen die offensive 3-2-1-Deckung. Man hat es ja schon gesehen, dass die sehr unangenehm sein kann. Einfach erstens, weil sie nicht so oft gespielt wird, und zweitens, weil sie dann auch sehr körperlich ist, und das machen die Hüttenberger wirklich gut. In diesem Fall war aber nichts zu holen, weil in der zweiten Halbzeit gerade offensiv dann zu viele Probleme waren. Sie hatten den besten Werfer Dominik Mapsen mit 12 Treffern, während bei den Burgdorfern Kaspar Mortensen mit 8 Treffern am besten war, und Pavel Attmann, als er reinkam, da lief es für die Hannover Burgdorfer auch besser, am Ende 5 Treffer. Also ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Hannover Burgdorfer. Für Hüttenberg ist es schade, aber in diesem Spiel mussten sie nichts holen. Sie können sich aus den ersten 35 Minuten viel Selbstvertrauen ziehen, denke ich, und dann jetzt auch für die nächsten Spiele mitnehmen, weil da werden noch einige Spiele gegen direkte Konkurrenten kommen, wo sie punkten müssen, wenn sie nicht absteigen wollen.
Und die Hüttenberger hatten eben auch Glück, dass TuS in Lübbecke auch nicht gewinnen konnte, sogar deutlich verloren hat, 16-27 in Melsungen. Lübbecke 16., Hüttenberg 17. in der Tabelle der HBL. Und ein Ergebnis haben wir noch: Leipzig gegen Stuttgart 24-24 am Ende. Aber es gibt noch aus dem EHF-Pokal gute Nachrichten aus deutscher Sicht.
Genau, es gibt gute Nachrichten, und zwar haben die Füchse Berlin jetzt am Wochenende gespielt in San Rafael in Frankreich. Wenn zur Erinnerung, sie haben das Hinspiel ja verloren gehabt gegen San Rafael, aber haben sie wirklich sehr, sehr stark präsentieren können, haben das Spiel am Ende mit 34-25 gewinnen können. Und das bedeutet nicht nur im Moment die aktuelle Gruppenführung, sondern man hat auch das direkte Duell mit Hin- und Rückspiel gegen San Rafael gewonnen und hat somit jetzt am nächsten Sonntag die Chance, sich den Gruppensieg zu holen. und somit natürlich auch eine bessere Ausgangsposition fürs Halbviertelfinale zu bekommen. Sie haben sich wirklich bis zum 11:10 schwer getan. Das war sehr ausgeglichen. Da haben wir nämlich auch gesehen, warum San Rafael so gut bisher gespielt hat und haben dann aber sich dann wirklich absetzen können, auch wenn sich in der Phase Marc Koppel ja verletzt hat. Mal gucken, wie schwer die Verletzung dort sein wird, und haben sich dann über ein 17:12 zur Halbzeit weiter absetzen können und dann wirklich einen klaren Sieg einfahren können. Gerade offensiv war das wirklich sehr gut. 34 Tore, das hat schon wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Auch ohne Marc Koppel, ja, aber Paul Drucks zum Beispiel hat dort einige Akzente setzen können. Hans Lindberg war ein ganz wichtiger Faktor, auch Steffen Fehlt. Hans Lindberg mit 8 Treffern, Fehlt mit 7, aber auch Bjarke Ellison mit 7 Treffern. Also es waren dort wichtige Faktoren, um sich den Sieg zu holen und somit auch natürlich die Chance jetzt zu haben, sich den Gruppensieg zu holen. Und den weiteren Mannschaft war noch aktiv, und zwar die Börderländer aus Magdeburg. Haben am Ende 35:30 gegen Minsk gewinnen können. Sie waren schon vorher als Gruppensieger fest, und somit heißt es auch, dass sie das Viertelfinale überspringen können und ihr Heimfinal vor zu Hause behalten können und damit ja, große Chancen haben, den weiteren Titel dort zu gewinnen. Und das wäre natürlich etwas, was die Magdeburger sehr feiern würden, weil wenn man sieht, jetzt schon wieder gewonnen, also sie sind im Moment wirklich sehr, sehr gut da. Es gab zwar einige Probleme, einfach aufgrund, weil sie ein bisschen gewechselt haben, weil sie ja schon qualifiziert waren und einfach ein paar Spieler schonen wollten, und so hatten sie am Ende ihren besten Treffer, Lukas Mertensen mit 10 Treffern, also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber auch Christian O'Sullivan mit 7, waren wichtige Faktoren, und Minsk konnte gut mithalten, hat es nie zu groß werden lassen, und auch Magdeburg sollte jetzt nicht so viel daran interpretieren, das war ein Sieg, aber man hat halt nicht die beste Leistung gezeigt, weil es auch nicht notwendig war, man war ja schon vorher qualifiziert.
Das Final Four im ERF-Pokal am 19. und 20. Mai, dann wie von Sebastian angesprochen, in Magdeburg in der GTEC Arena. Wir werden natürlich auch darüber berichten hier bei uns auf meinsportradio.de, haben den Handballsport weiter im Blick, zusammen mit Sebastian. Sebastian, vielen Dank dafür, und für euch noch der Hinweis, 4.4. Live-Handball bei uns auf meinsportradio.de, Deutschland gegen Serbien, Länderspiel.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.